Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Glow Your Mind. Falls du das allererste Mal hier in den Podcast einschaltest, möchte ich mich einmal ganz, ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Anastasia, ich bin die Gründerin von Glow Your Mind und ja, bin jetzt schon seit einigen Jahren auf Social Media aktiv rund um das Thema persönliche Weiterentwicklung und Mental Health und erzähle eigentlich sehr viel von dem, was mich im Leben so beschäftigt und was auch viele andere Menschen beschäftigt und teile da so ein bisschen meine Learnings, meine Gedanken, mache regelmäßig Fragerunden, in denen ihr auch eure Fragen reinstellen könnt und versucht das Ganze ein bisschen menschlich, aber auch psychologisch zu beleuchten. Ich habe selber auch ein psychologisches Studium gemacht, bin keine ausgebildete Psychologin oder Therapeutin, aber ich glaube auch nicht, dass es bei den Themen, die ich behandle, nämlich die einfach so aus dem Leben gegriffen sind und sehr alltagsnah auch irgendwo sind, dass es unbedingt notwendig ist, ein therapeutisches Studium zu haben. Ich glaube, es ist einfach wichtig, da eine gewisse Sensibilität zu haben, die Themen mit einer gewissen Ehrfurcht auch zu behandeln. Und das tue ich seit Jahren und habe da einen Riesenspaß dran. Ich glaube, es gibt viele Leute, denen das an der einen oder anderen Stelle auch schon geholfen hat. Und es macht mir riesig Spaß. Ich gebe mir Mühe, alle möglichen Themen zu behandeln. Und habe mittlerweile auch zwei Bücher geschrieben. Ein Buch heißt Glow Your Mind, 365 inspirierende Impulse für jeden Tag. Das ist jetzt seit 2 Jahren ungefähr, seit knapp 2 Jahren auf dem Markt und hat schon ganz, ganz viele Menschen erreicht. Und auch dazu erreichen mich wirklich täglich Feedbacks und ja auch Rückfragen zu bestimmten Themen, die ich da behandle. Das ist so ein One-Chapter-A-Day-Buch, dass man quasi jeden Tag einfach nur eine einzige Seite liest und ein bisschen Inspiration in sein Leben holt. Da arbeite ich gerade auch schon an einer Fortführung. Die wird aber wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres fertig werden. Da möchte ich mir diesmal auch nicht so viel Druck machen wie bei meinem zweiten Buch, auf das ich jetzt gleich nochmal zu sprechen kommen werde. Ja, aber da wird auf jeden Fall nochmal was kommen. Also für alle, die diese Frage irgendwie auf dem Herzen hatten, die mich auch wirklich sehr häufig erreicht. Es wird bald eine Fortführung geben mit neuen Impulsen und mit neuen Gedanken, aber wahrscheinlich nicht vor Weihnachten diesmal. Genau. Ansonsten, habe ich auch letztes Jahr ein zweites Buch zu Ende geschrieben. Das heißt Glow Your Love. Und darin habe ich meine wertvollsten Erkenntnisse rund ums Thema Liebe, Dating und Beziehungen geteilt. Und das war auf jeden Fall eine ganz andere Challenge als das erste Buch, weil in dem zweiten Buch, das war ein zusammenhängendes Buch, da wollte ich euch ein bisschen mit durch meinen Lernprozess nehmen und auch abholen, wie bestimmte Gedankengänge bei mir zustande gekommen sind und auch welches Wissen ich vor allem auch so aus der wissenschaftlichen Brille heraus gezogen habe. Und wenn man zu so einem komplexen und auch vor allem sensiblen Thema ein Buch schreibt, da reicht es nicht einfach aus, einen Gedanken aufzuschreiben mit ein paar Zeilen, was man darüber denkt. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man Kontext schafft und dementsprechend ist das Buch über 550 Seiten lang geworden. Ich habe auch eine Paarberaterin mit dazu geholt, nämlich die liebe Corinna. Die wird auch in ein paar Wochen hier im Podcast zu Gast sein und das über das Thema Beziehungen bzw. ihre Erfahrungen in der Paarberatung sprechen und ganz, ganz wertvolle Tipps mit euch teilen. Und das hat sie bei mir auch getan. Also sie hat das Buch als Praxis-Reviewerin begleitet und hat maßgeblich an dem Buch mitgewirkt, weil sie mir genau an den richtigen Stellen die richtigen Impulse geliefert hat und das Buch zu dem gemacht hat, was es heute tatsächlich ist. Und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar für. Und ja, freue mich sehr auf die Folgen, die wir mit ihr aufnehmen werden. Passend dazu behandle ich aktuell in dem Podcast das Thema Liebe, Dating, Beziehungen. Es wird eine ganz bunte Mischung aus Themen sein. Und wir haben letzte Woche erst damit angefangen, oder beziehungsweise ich habe letzte Woche damit angefangen, über das Thema Beziehung zu reden und habe eine Grundthese letzte Woche aufgestellt, nämlich, dass Beziehungen einen sehr großen Einfluss auf unser Leben haben. Und damit meine ich gar nicht unbedingt, dass jeder Mensch eine Beziehung führen muss. Das würde ja bedeuten, dass auch Menschen, die keine Beziehung führen wollen und Wahlsingles sind oder aus welchen Gründen auch immer keine Beziehung führen, dass sie nicht erfüllt sein können. Das ist halt eben nicht so. Aber die Grundthese war, dass es wichtig ist, keine für sich schlechten Beziehungen zu führen, weil die das Leben halt maßgeblich miserabel machen können. Und das kann, glaube ich, jeder bestätigen. Also sage mal, ich habe lieber gar keine Freundschaft als eine falsche. Aber ich glaube, diese Erfahrung muss auch jeder selber für sich irgendwann mal gemacht haben, dass auf Teufel komm raus, irgendeine Beziehung zu führen, nicht unbedingt des Rätsels Lösung ist, dass man darin sein Glück findet. Ich bin gleichzeitig aber auch nicht davon überzeugt, dass man nur in sich das Glück im Leben finden kann. Wir sind soziale Wesen und ich glaube, dass uns allen gesunde Beziehungen gut tun können. Und in dieser Podcast-Reihe möchte ich so schrittweise darauf hinarbeiten, was ich in dem Buch eigentlich sehr zusammenhängend niedergeschrieben habe, wie wir es schaffen können, rund um gesunde Beziehungen zu führen. in erster Linie zu uns selber, aber eben auch nach außen hin, also sowohl innerhalb romantischer Beziehungen als auch innerhalb von Freundschaften, innerhalb der Familie. Weil am Ende, finde ich, kommt alles irgendwie aufs gleiche Thema hinaus. Und die Themen, die sich in Freundschaften zeigen, zeigen sich dann ganz häufig auch in romantischen Beziehungen oder andersrum. Das, was sich irgendwie auf der Arbeit zeigt, kann man auch auf eine gewisse Art, andere Art und Weise auch in anderen Beziehungen irgendwie sehen. Und ja, deswegen glaube ich, hat das Thema einfach mehr Raum verdient und auch ein bisschen mehr Stimme dazu verdient und auch die Möglichkeit verdient, dass ihr Fragen stellen könnt. Und ja, wenn ihr das tun möchtet, dann könnt ihr mir jederzeit eine DM schreiben. Dann werde ich da in der darauffolgenden Folge drauf eingehen. Ich hatte auch vor, ich glaube, einer Woche einen Fragensticker gepostet, wo ihr auch Beziehungsfragen reinstellen konntet. Und mir ist relativ schnell aufgefallen, dass die Fragen sich ähneln, ohne identisch zu sein. Also die Grundfragen, die diesen Fragen zugrunde liegen, sind häufig dieselben, nur in einem anderen Deckmantel. Und deswegen werden die nächsten Folgen so aufgebaut sein, dass ich immer eine übergeordnete Frage nehme und die darunter stehenden Fragen beantworte. Ich verrate euch aber erst am Ende einer Folge, was die übergeordnete Frage eigentlich ist. Aber wie diese Fragen sich eigentlich ähneln können, erfahrt ihr dann, indem ich halt auf die Fragen eingehe, die tatsächlich gestellt wurden. Und ja, wenn das jetzt gerade ein bisschen abstrakt ist, dann hört unbedingt nächste Woche nochmal rein. Da starten wir mit der allerersten übergeordneten Frage. Aber in dieser Folge möchte ich erstmal noch auf einen anderen Blickwinkel eingehen, der erstmal ein bisschen widersprüchlich zu der letzten Folge klingen könnte. Und zwar bin ich ja letzte Woche auf das Thema eingegangen, dass Beziehungen wichtig sind, beziehungsweise dass es wichtig ist, keine für uns negativen Beziehungen zu führen. Aber die eigentliche Frage, die wir auch erstmal beantworten müssen, bevor es weitergeht, ist, warum denken eigentlich so viele Menschen, dass jeder Mensch eine Beziehung führen sollte? Also warum kommt dieses Bild überhaupt zustande, dass Beziehungen so sehr zentralisiert werden? Und auf dieses Thema bin ich ebenfalls in meinem Buch Loyal Love eingegangen. Und da gibt es eigentlich aus meiner Sicht eine relativ einfache Antwort zu, die ein bisschen darüber hinausgeht, dass wir soziale Wesen sind. Ich finde, das ist irgendwie eine sehr einseitige Betrachtung, zu sagen, ja, wir sind soziale Wesen und deshalb brauchen wir das. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere Faktoren, die da ebenfalls eine Rolle spielen. Also ja, wir sind soziale Wesen. Auf jeden Fall. Gleichzeitig gibt es aber auch einfach super viele Einflussfaktoren von außen, die gesellschaftlich geprägt sind, die dazu führen, dass allgemein das Thema Single-Sein als Zwischenstation betrachtet wird und nicht als der Endpunkt, obwohl es für viele Leute vielleicht tatsächlich der Endpunkt ist und sie da Glück und Erfüllung finden und es lieben, unabhängig zu sein und eben ein anderes Lebensmodell wählen, als viele andere Menschen das tun. Und die Frage ist, warum ist das so? Und einer der eindringlichsten Gründe ist für mich eigentlich Social Media, Fernsehen, Filme, Bücher und vor allem auch Dating-Shows. Also wenn ich mal schaue, gerade so bei RTL und so, wie viele Dating-Shows es mittlerweile gibt und irgendwo ist in allem das zentrale Element, da sind Menschen, die suchen eine Beziehung und wir schauen uns das an. Und ich verstehe mich nicht falsch, ich gucke mir das auch super gerne an. Unabhängig davon, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht, ich finde das auch super spannend. Und es füttert irgendwie so diese Illusion von, jeder Topf findet irgendwann seinen Deckel. Und ich wünsche mir das für jeden auch. Und ich bin sehr froh, dass ich meinen Deckel gefunden habe und daran festgehalten habe, so eine, ja, hopeless romantic so ein bisschen zu bleiben. Und nichtsdestotrotz prägt das aber maßgeblich, dass Menschen, die vielleicht auch gerne Single sind, dass sie denken, dass sie nicht vollständig sind, obwohl sie, wenn sie nicht so viel Ablenkung links und rechts hätten, sich vielleicht eingestehen würden, hey, ich bin eigentlich als Single total happy und ich will gar keine Beziehung haben. Also warum ist das so ein übergeordnetes Ziel für viele? Und ich glaube, die Lösung liegt wirklich in den prägenden Medien, die es gibt und vor allem Social Media. Also gerade Social Media ist ein Ort, und das ist jetzt nicht nur auf Beziehungen bezogen, wo eigentlich nur die Highlights dargestellt werden. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann gehe ich auch auf Social Media mit der Erwartung, dass ich viel Inspiration und vor allem auch viel Positives zu sehen bekomme. Mir ist vom Kopf her immer klar, dass das nur ein Ausschnitt ist. Also sogar die aktivsten Social Media Creator zeigen nur einen mini kleinen Ausschnitt ihres Tages. Und die haben genauso Probleme wie alle anderen Menschen auch. Aber irgendwie wird dann das Bild vermittelt, als ob alles so ist. Also es ist wie so ein Schleier, der über allem liegt, was natürlich einerseits schön ist, aber halt einfach nicht der Realität entspricht. Und ich glaube, es gibt immer noch genug Menschen, die das für sich nicht differenzieren können, sondern die denken sich dann, das Pärchen, das irgendwie seit 10 Jahren zusammen ist und verheiratet ist und, weiß ich nicht, 2 Kinder hat, Haus gekauft hat, die sind super, super happy, weil sie auch nur super happy Momente teilen. Aber da kann es genauso Probleme geben. Und nur weil das eigene Leben, wenn man das dann so außerhalb der Social-Media-Bubble betrachtet, dass das relativ eintönig sein kann, was die meisten Beziehungen sind, wenn nicht sogar fast alle Beziehungen sind, dann kann das eigene Leben irgendwie so ein bisschen miserabler wirken als das der anderen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Leben genauso auch bei allen Leuten ist, die nach außen hin so tun, als ob alles perfekt wäre. Und das wäre auch nicht das erste Mal, dass gerade auf Social Media Paare ganz plötzlich auseinandergehen, die vorher super, super happy wirkten und wo niemand gedacht hätte, dass sie irgendwann auseinandergehen. Und das kennt man, glaube ich, auch aus dem Freundeskreis, ne? Oder aus dem Bekanntenkreis zumindest, dass es Paare gibt, die nach außen hin immer super happy wirken und man weiß aber nie, was hinter geschlossenen Türen vorgeht. Und ich bin auch kein Mensch, der der Meinung ist, dass das viele Leute was angeht, was hinter geschlossenen Türen vorgeht. Aber eine gewisse Transparenz ist da halt, also wäre da von Vorteil, aber die erwartet man dann an der Stelle halt nicht. Und ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich denke mir auch, also ich habe früher mal gesagt, ich habe gar kein Thema damit, über meine Beziehung irgendwie öffentlich zu sprechen. Und mittlerweile ist das so das Heiligste, was ich irgendwie habe. Und ich bin einfach so froh, dass meine Beziehung so ist, wie sie ist. Und sie ist auch nicht immer leicht. Und wir haben auch schwierige Gespräche. Und trotzdem bin ich glücklich. Und ich finde aber trotzdem nicht, dass ich meine Beziehung super, super, super viel irgendwie thematisieren muss, gar möchte. Und das ist, glaube ich, auch ein Reifungsprozess, weil Privatsphäre mir mittlerweile einfach sehr viel wichtiger ist, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und ja, ich will persönlich halt auch nicht das befeuern, was meines Erachtens gerade auf Social Media viel befeuert wird, nämlich der Eindruck, dass Beziehungen nur aus positiven Momenten bestehen. Das tun sie nicht und das müssen sie auch gar nicht, um gut zu sein. Ja, ich finde gerade Bücher und gerade Filme, ich finde Filme sind da noch viel, viel eindringlicher, die vermitteln das halt auch ganz häufig. Also ich schaue mir auch super gerne Filme an, wo irgendwie der Hauptcharakter am Anfang aus irgendeinem Grund unvollständig und unglücklich ist und dann jemanden kennenlernt und dann gibt es erstmal ein bisschen hin und her und Drama und am Ende gibt es dann doch das Happy End und dann kommt der Abspann. Aber das, was danach kommt, ist halt in fast allen Beziehungen so langweilig, dass es halt keinen Film verdient hätte. Also da würde halt niemand einschalten, das ist halt nun mal so. Und viele Leute sagen irgendwie, ja, ich würde voll gerne einschalten, wo eine Beziehung einfach normal läuft und wo man die Höhen und Tiefen des Alltags sieht. Aber die Zahlen sprechen da leider ein bisschen eine andere Sprache. Also der Algorithmus, der belohnt hauptsächlich, gerade auf Social Media, auch eher das, was perfekt ist. Und wenn man sich irgendwie Couple-Goal-Content anguckt, da gibt es deutlich, deutlich mehr Beiträge, die viral gehen, als langweiliger, also ich nenne das jetzt mal langweilig, aber normaler, ich sage jetzt einfach mal normaler Alltagscontent, weil ich glaube, die Leute wollen oft auch einfach diese Illusion haben, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ja, ich bin da mittlerweile einfach persönlich kein Fan mehr von und deswegen befeuere ich es auch nicht mehr, weil es sich auf der anderen Seite auch irgendwie falsch anfühlt, überhaupt die Beziehung irgendwie in die Öffentlichkeit zu stellen. Allgemein gesprochen habe ich da kein Thema mit, aber jetzt wirklich so, ich würde mich niemals vor die Kamera setzen und sagen, keine Ahnung, mein Freund und ich haben uns gerade gestritten wegen der Spülmaschine. Ja, gut, das passiert auch, aber das ist für mich irgendwie nicht so der also ich will das nicht, versteht man das? Also ich will das halt nicht thematisieren. Aber ich will auch nicht thematisieren, wenn wir uns 100 Mal am Tag gesagt haben, dass wir uns lieben, weil wir an dem Tag so fröhlich oder aufgedreht waren. So, das ist, hat da auch nichts verloren. Wisst ihr, was ich meine? Naja, wie auch immer. Ich glaube einfach, dass Social Media das Ganze insgesamt verstärkt hat, dass viele positive Seiten gezeigt werden. Und nochmal, ich habe nichts dagegen persönlich, wenn viele positive Seiten gezeigt werden. Aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass das nur Ausschnitte sind und dass der Algorithmus diese positiven Ausschnitte auch belohnt. Und darüber habe ich ein ganzes Kapitel in meinem Buch Glow Your Love geschrieben, warum der Algorithmus so tückisch ist, warum er aber auch sehr, sehr positiv sein kann. Also ich beleuchte in dem Buch generell nichts nur einseitig und einseitig kritisch, sondern eben auch aus einer anderen Perspektive. Und zwar kann es auch sein, dass positiver Content und der Content, der irgendwie viral geht und positive Momente zeigt, wie zum Beispiel, dass Paare irgendwie regelmäßig Date-Nights machen oder dass die Freundin dem Freund irgendwie Frühstück gemacht hat. Das kann ja auch inspirierend sein. Es gibt da ja nicht nur, das ist schlecht, weil die haben auch schlechte Momente, sondern es kann beides koexistieren. Einem selber sollte aber halt bewusst sein, dass das nicht nur aus positiven Momenten irgendwie besteht, die Beziehung, sondern eben auch aus anderen Momenten und dass es eine bewusste Entscheidung ist, nur die positiven Momente zu zeigen. und dass man sich davon aber auch inspiriert fühlen kann. Also wenn mir jetzt überwiegend angezeigt wird, Paare, weiß ich nicht, Date-Night-Ideen fürs Wochenende, dass man alle 2 Wochen eine Date-Night macht und ich fühle mich davon inspiriert, meinem Partner zu sagen, hey, sollen wir nicht alle 2 Wochen irgendwie mal was essen gehen oder mal irgendeine neue Aktivität starten, dann kann das die Beziehung ja auch verbessern, wenn man das eben nicht als Kritik sieht, sondern als Inspiration, um daraus seine eigenen Learnings draus zu ziehen. Deswegen finde ich nicht, dass es nur negativ ist. Es wird nur negativ, wenn das als Normalität angesehen wird und nicht als etwas, für das man wirklich arbeiten muss. Weil ich glaube einfach, dass Beziehungen eben mehr Arbeit sind. Egal wie glücklich die Paare sind, jeder entwickelt sich weiter und es gehört einfach dazu, dass man an sich und auch an der Beziehung gemeinsam arbeitet und dann nicht in so eine Art Faulheit irgendwie verfällt. So, und trotzdem kann der Alltag und auch Langeweile koexistieren. Also jedes Paar hat Momente, wo man einfach wortlos auf der Couch liegt und nicht gerade die, weiß ich nicht, Popcornplatte mit irgendwelchen Muffins und Kerzen und Lieblingsdrinks auf dem Tablett hat, sondern wo man einfach mal zur Chipstüte greift oder sich eine Tiefkühlpizza macht. Mein Gott, so ist doch vollkommen normal und darin kann man auch etwas Schönes finden. Man sollte sich nur nicht mit denen vergleichen, die halt wirklich zumindest offensichtlich immer das 5-Sterne-Menü auf dem Couchtisch zaubern. Und damit habe ich tatsächlich früher auch schon häufig gestruggelt, dass ich meine eigenen Beziehungen mit Bildern verglichen habe, die im Alltag einfach nicht realistisch sind und teilweise auch vergessen habe, dass besonders auf Social Media das häufig halt auch Kapital ist, ne, das daraus geschlagen wird. Also Pärchen, die hauptsächlich als Beruf Influencer sind und ihr Geld damit verdienen, ihre Beziehungen zu vermarkten. Natürlich zeigen die nur die positiven Seiten. Die haben aber auch verdammt viel Zeit dafür, weil die vielleicht nicht 40 Stunden die Woche arbeiten gehen und danach total platt nach Hause kommen und keinen Bock mehr haben zu kochen und auch keinen Bock mehr haben zum Sport zu gehen, weil sie so platt sind. Weil sie so viel am Tag mit anderen Menschen zu tun hatten und sie das vielleicht gedrained hat. Genauso ist es ja auch bei, weiß ich nicht, Fitness-Influencern, die am Tag 3 Stunden ins Fitnessstudio gehen können und dementsprechend auch aussehen oder sich halt die Zeit haben, um super viele Gerichte zu kochen, wo jedes Gericht irgendwie 1,5 Stunden dauert. Das ist halt deren Job und ich bewerte das nicht. Ich finde das inspirierend und es macht mir auch Freude, die Videos zu sehen, aber das ist nicht für alle Menschen umsetzbar und das muss es auch überhaupt nicht sein. Also worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, dass man Social Media immer mit Vorsicht genießen sollte und sowohl das romantisierte Beziehungsleben als auch das romantisierte Single-Leben immer mit einer gewissen Argwohn betrachten sollte. Was ist das für ein Wort? Ich habe es, glaube ich, seit Jahren nicht benutzt, aber so ein bisschen kritisch beäugen sollte. Das ist, glaube ich, so das passende Wort. Dass auch der Influencer oder die Influencerin, die sich hinstellt und sagt, ich bin bewusst Single, ich bin happy Single, dass man auch darauf schaut, was hat die denn für einen Freundeskreis? Hat sie innerhalb ihrer Freundschaftsbubble einfach ein soziales Gefüge, in dem sie sich aufgefangen fühlt? Hat sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie? Ich finde, alles einseitig zu betrachten, ist immer schwierig. Und ja, ich will einfach dafür sensibilisieren, dass wir diese Bilder, die durch äußere Einflüsse vermittelt werden, dass wir die kritischer hinterfragen und ja, da einfach ein bisschen nachsichtiger mit uns selber sind, dass wir nicht überall perfekt performen können und nicht überall 100% reinpassen. Und das ist mir wichtig, das auch in diesem Podcast einmal gesagt zu haben, weil mir das früher häufig ein schlechtes Gefühl gemacht hat und das überhaupt nicht notwendig war. Und ich manchmal auch die Dinge, die ich hatte, gar nicht zu schätzen wusste, weil ich nach links und rechts geguckt habe und gar nicht so den Blick dafür hatte, dass das nicht unbedingt realistisch im Alltag ist, wie andere Menschen ihre Beziehung zur Schau stellen. Und dass Menschen halt auch einfach unterschiedlich sind und keine Ahnung, nur weil von irgendeiner Influencerin der Freund ihr jede Woche irgendwie Blumen holt oder so. Das muss nicht bedeuten, dass das für jeden Menschen realistisch ist. Also A, aus Kostengründen, aber B, auch nicht jeder hat irgendwie das Gefühl dafür. Und die Frage ist ja auch, magst du Blumen überhaupt? Oder ist die Vorstellung, Blumen zu bekommen, einfach schön, obwohl die Blumen eigentlich gar nicht so wichtig sind? Was ist das Bedürfnis, was dahinter steht? Und wie kannst du das Thema ansprechen, ohne Vorwürfe zu äußern? Also es erfordert dann einfach sehr viel Reflexionsfähigkeit und das wird einem gerade so aus den Impulsen, die man mit schnellem Content irgendwie aufsaugt, ist es häufig, glaube ich, ganz schwer, das für sich auch zu reflektieren. Ja, und damit sind wir eigentlich auch bei dem Punkt, auf den ich in dieser Folge ein bisschen intensiver eingehen möchte. Und zwar die Mythen über Liebe, Dating und Beziehungen, die Social Media, Filme oder Bücher uns erzählen. Und da habe ich mir ein paar Mythen rausgesucht, über die ich in dieser Folge ein bisschen intensiver sprechen möchte. Starten wir mal mit dem ersten Mythos, und zwar, wer wirklich liebt, wird um die Liebe kämpfen. Ich glaube, es gibt keinen Mythos, der so viele Menschen unglücklich macht wie der hier. Und falls du gerade an einem Punkt in deinem Leben bist, an dem du merkst, du lernst gerade jemanden kennen und diese Person triggert in dir, dass du unbedingt gewählt werden willst, geliebt werden willst, dich vielleicht verstellen willst, um der Person zu gefallen und alles dafür tun möchtest, um die Person in dein Leben zu holen, dann lass dir gesagt sein, das ist die größte Red Flag, die es geben kann. Und jeder, der was anderes sagt, ist sich nicht darüber im Klaren, wie viel Schaden das Ganze anrichtet. Ich bin der Meinung, es gibt nicht nur einen perfekten Menschen auf dieser Welt für uns. Und dieser Mythos von der einen perfekten Person, die in dein Leben tritt und die alles verändert, das gibt es meines Erachtens nicht. Ich glaube, jeder Mensch hat die Chance, dein Leben zu verändern. Und nur weil eine gewisse Dynamik und eine gewisse, manchmal auch das Timing dazu führt, dass du dich zu einer Person besonders doll hingezogen fühlst, bedeutet das nicht unbedingt, dass du um diese Liebe kämpfen musst. Es kann auch sein, dass wirkliche Liebe bedeutet, für sich selber einzustehen und auch zu wissen, wann es Zeit ist, loszulassen. Und ich glaube, es gibt mehr Punkte, wo man loslassen sollte, als Punkte, an denen man weiterkämpfen sollte, weil danach dann das Schöne kommt.
Side note aus dem Schnitt, die Leute, die jetzt gerade in einer Beziehung sind, in der sie nicht so ganz happy sind und um die Liebe kämpfen, weil man sich auseinandergelebt hat oder so, die sollen sich von dem Teil jetzt bitte nicht angesprochen fühlen, weil das ist nochmal ein separater Fall. Es geht jetzt wirklich um die Leute, die jemanden kennenlernen und glauben, wenn ich nur lang genug warte, dann werde ich ihn schon oder sie schon von mir überzeugen. Die sind damit gemeint, nicht die, die schon seit Jahren zusammen sind und vielleicht Kinder haben und da viel, viel mehr dran hängt. Genau, kann man nicht verallgemeinern, aber das wollte ich nochmal separat sagen.
Und das kann es auch geben. Und ich kenne auch Menschen, wo das definitiv so war, wo man sich aus Timinggründen zum Beispiel nicht verstanden hat und irgendwie ein halbes Jahr später hat es dann doch geklappt. Super, selten. Es ist super, es ist aber auch selten. Und ich glaube aber, dass viel, viel, viel mehr Menschen sehr, sehr unglücklich sind und sich teilweise auch bewusst verstellen und damit dann langfristig unglücklich werden, weil die andere Person eigentlich eine unauthentische Version von ihnen kennenlernt. Und gerade als Mensch mit ängstlichem Bindungsstil, darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, aber ich war auch, oder ich bin ein Mensch mit einem eher unsicheren Bindungsstil, also einem ängstlichen Bindungsstil. Diese Menschen neigen überwiegend dazu, sich anzupassen, um gemocht zu werden. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, weil bei mir war das häufig so, dass ich jemanden kennengelernt habe und irgendwas an dieser Person hat mich total begeistert. Das war ganz oft irgendwie Unerreichbarkeit oder so eine gewisse Exklusivität, die die Person ausgestrahlt hat, dass ich bereit war, meine eigenen Standards runterzusetzen und auf einmal 23 Uhr Dates toleriert habe, obwohl ich eigentlich wollte, dass die Person sich um 18 Uhr Zeit für mich nimmt, dass wir den ganzen Abend zusammen verbringen können. Dass sie vielleicht am Wochenende sich auch mal Zeit nimmt und sich bewusst Zeit freischaufelt, um Zeit mit mir zu verbringen und nicht mich in freie Zeiten reindrückt. Wisst ihr, was ich meine? So, und Menschen mit ängstlichem Bindungsstil tendieren ganz, ganz häufig dazu, sich anzupassen, um geliebt zu werden. Aber eigentlich lernt die Person dich ja gar nicht richtig kennen. Und andererseits, wenn du dich zu doll anpasst, passiert ja auch Folgendes. Die Person, die dein eigentliches Ich gut finden würde, die sieht dich ja gar nicht, die kann dich ja gar nicht erkennen. Weil du bist ja in der Zeit jemand anderes, so, wenn du dich wirklich verstellst und nicht offen dafür bist, auch Menschen kennenzulernen, die dich so nehmen würden, wie du bist. Und deswegen ist in Bezug auf den Mythos, wer wirklich liebt, wird um die Liebe kämpfen, ist mein ganz großer Appell, das muss nicht sein. Und das ist auch nicht der Anspruch. Es kann auch eine genauso oder vielleicht sogar eine intensivere Liebe für dich geben, die du empfindest und wo du auch zurückgeliebt wirst, wo du nicht für kämpfen musst, sondern wo ihr euch kennenlernt und wo es sich von Anfang an richtig anfühlt. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch irgendwann Kompromisse eingeht, aber nur weil du nicht kämpfen musst, bedeutet das nicht, dass die Liebe nicht wahr ist. Da fehlt vielleicht dieses gewisse Kribbeln, was gerade Menschen mit ängstlichem Bindungsstil ganz häufig kennen, diese unbeschreibliche Anziehung. Ich habe für mich aber zum Beispiel gelernt, dass diese Anziehung eigentlich mein Alarmsignal ist. Mein Nervensystem ist gerade auf Alarmbereitschaft und Hilfe, ich könnte nicht gewählt werden. Hilfe, ich muss mich anpassen. Das ist der Punkt, wo ich mich eigentlich wegdrehen muss. Weil da passiert genau das. Ich verstelle mich, um jemandem zu gefallen. Und verliere mich dann in dieser Beziehung ganz, ganz häufig selber. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich meine eigenen Standards von früher, wo ich mich dann doch dran erinnere und mir denke,
eigentlich will ich ja einen Partner, der sich auch Zeit für mich nimmt. Und eigentlich möchte ich auch einen Partner, der gern mal mit mir irgendwie ausgeht oder der mir, ich liebe dich, sagt, weil mir das persönlich wichtig ist. Und ich habe aber der Person gesagt, mir ist es gar nicht wichtig, dass du, ich liebe dich, sagst, weil du machst das halt nicht und das ist auch okay für mich, weil ich akzeptiere dich ja so, habe damit aber vielleicht meine eigenen Bedürfnisse runtergeschraubt. Und das kann, also wenn das dann irgendwann hochkommt und man dann sagt, ja, warum sagst du mir denn nicht ständig, ich liebe dich, warum machen wir denn keine Date Nights oder keine Ahnung was, dann darf die Person zu Recht sagen, weil du von Anfang an gesagt hast, dass du das nicht wolltest. Und dass du das nicht brauchst. Und auf einmal brauchst du es doch. Aber ich habe dir eigentlich von Anfang an gesagt, dass das nicht so mein Ding ist. Und du hast dich drauf eingelassen. Und jetzt willst du aber, dass ich mich verändere. Und das ist nicht fair. So, und ich glaube, dass genau diese Situationen daraus entstehen, dass man glaubt, man müsse zu lange um einen Menschen kämpfen, anstatt einfach zu akzeptieren, dass es vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt nicht passt und dass die Bedürfnisse zu weit auseinandergehen. Und da darf man sich einfach eingestehen, dass es Zeit ist, das loszulassen und den Mythos loszulassen, dass man um Liebe kämpfen muss, weil das muss man nicht. Das bedeutet nicht, dass wenn man lange zusammen ist und eine problematische Phase kommt, dass man das nicht durchsteht und diese Phase sich da durchbeißt und gemeinsam an der Beziehung arbeitet. Das meine ich damit nicht. Aber gerade bevor die Beziehung startet, musst du um gar nichts kämpfen. So, sorry, dass ich so geradeaus sage, aber das Einzige, worum du kämpfen musst, sind deine Bedürfnisse. Und wenn die nicht getroffen werden, dann ist das absolut in Ordnung zu sagen, okay, war ein Versuch wert, ich finde dich ganz, ganz toll, aber da kommen wir nicht zusammen, weil meine Bedürfnisse sind andere als die, die du hast. Und das ist schade, aber das ist so. So, so viel dazu. Dann ein weiterer Mythos, der gerade auch für, also ich glaube, der ist sowohl für Menschen, die Single sind, als auch für Menschen in Beziehungen ganz spannend. Und zwar der Satz, wenn er wollte, würde er. Das ist sowohl in Beziehungen als auch im Single-Dasein, ist das, finde ich, eigentlich ein ganz guter Gedanke, aber manchmal auch nicht. So. Also ich finde den Gedanken insofern gut, dass man sagt, naja, wenn jemand mich kennenlernen wollen würde, dann würde die Person sich schon melden. Oder dann würde sie sich Zeit freischaufeln. Oder dann würde sie auch mal fragen, wie es mir geht. So, das kann sein. Und das glaube ich auch, dass das so ist. Aber es gibt auch Menschen, die können das wirklich nicht. Das ist aber für mich eben keine Entschuldigung zu sagen, dass man das für sich im Leben tolerieren muss. Ich kann sagen, okay, wenn jemand sich melden wollen würde, dann würde die Person sich melden, ja. Und es kann sein, dass das daran liegt, dass die Person zum Beispiel nicht gern am Handy ist oder, weiß ich nicht, schüchtern ist oder zurückhaltend ist. Aber auch da muss ich nicht meinen Standard dafür anpassen. Der Fehler ist nicht, dass ich etwas von einem Menschen möchte, sondern der Fehler ist darin, dass ich etwas möchte und so tue, als ob ich es nicht möchte und nur Verständnis für das Bedürfnis der anderen Person habe. Ich finde, das sollte ausgeglichen sein in einer gewissen Art. Und gleichzeitig finde ich es aber auch unfair, Menschen, die vielleicht wirklich nicht können, zum Beispiel aus Angst oder aufgrund von psychischer Gesundheit, dass man ihnen unterstellt, naja, wenn du wolltest, dann würdest du ja wohl. Ist manchmal so, aber manchmal geht es auch einfach nicht anders. Und ich finde, gerade in Beziehungen sollte das häufiger auch mal berücksichtigt werden. Dass auch wenn jemand sich eigentlich gerne Mühe geben wollte und vielleicht gerade einfach psychisch eine schwierige Phase durchmacht, dass man das für kurze Zeit natürlich oder teilweise auch für längere Zeit akzeptiert, dass es gerade nicht möglich ist. Ja, also dieser Satz, wenn er wollte, würde er, kann stimmen, muss aber nicht stimmen und muss aber auch nicht bedeuten, dass man das für sich immer tolerieren muss. Der nächste Mythos, den ich sehr, sehr spannend finde und der uns auch über Social Media vermittelt wird, wobei ich diese Profile mittlerweile blocke, wenn ich sowas lese, weil ich das einfach pur toxisch finde, diese These überhaupt aufzustellen, und zwar, dass Eifersucht ein Zeichen von Liebe ist. Nee, Eifersucht ist ein Zeichen von Verlustangst. Und Verlustangst kann mit Liebe koexistieren, aber ein negatives Gefühl und ein negatives Verhalten, das damit einhergeht, in Korrelation zu setzen mit Liebe, finde ich schwierig. Ich finde es viel, viel schöner zu sagen, ich liebe dich, aber ich habe Angst, dich zu verlieren. So, also dass beides nebeneinander existieren kann. Und die Aussage, naja, ich bin eifersüchtig, weil ich liebe dich, finde ich schwierig. Das ist aber auch ein sehr sensibles Thema, weil Eifersucht auch ein Thema ist, das häufig eine Historie hat und das sehr, sehr individuell sein kann. Und ich bin zum Beispiel selber auch ein eifersüchtiger Mensch. Ich habe für mich aber verstanden, dass das nicht bedeutet, also Eifersucht ist nicht die Grundvoraussetzung dafür, dass ich liebe. Also ich kann auch nicht eifersüchtig sein und trotzdem lieben. Aber es ist auch keine Entschuldigung dafür. Also wenn ich mal einen eifersüchtigen Moment irgendwo habe, dann musste ich lernen, das so zu kommunizieren, was es tatsächlich ist. Und zwar zu sagen, ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich kann gerade nicht genau greifen, warum. Aber du musst nicht akzeptieren, dass ich eifersüchtig bin. Ich wäre dir aber sehr dankbar, dass wir oder wenn wir darüber reden könnten, warum diese Situation mich gerade in irgendeiner Form verunsichert. Das einfach so darzustellen, als ob man damit leben muss, dass jemand halt eifersüchtig ist, dann weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Finde ich auch schwierig, das zu promoten, diesen Glauben. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es auch sehr viele Menschen, die das für sich verstanden haben und Eifersucht per se nicht mehr tolerieren, beziehungsweise es nicht mehr, ohne daran arbeiten zu wollen, tolerieren. Und das finde ich, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Also zumindest bei mir hat es sehr geholfen, das so ein bisschen umzuframen. Und ich glaube, das könnte sehr vielen anderen Menschen auch helfen. Und dann der letzte Mythos oder der vorletzte Mythos. Und zwar, dass dein Seelenpartner dich ohne Worte verstehen wird. Kein Mensch auf dieser Welt wird dich ohne Worte verstehen. So, und ich gehe jetzt nochmal auf meine eigene Beziehung ein. Mein Partner und ich, wir verstehen uns wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und trotzdem müssen wir regelmäßig uns gegenseitig sagen, was eine bestimmte Situation in uns ausgelöst hat, um daran arbeiten zu können. Manchmal kann es sein, dass er mich auch versteht, ohne dass ich ein einziges Wort sage. Und manchmal haben wir auch gleichzeitig die gleichen Gedanken, die völlig aus dem Nichts kommen und wir uns dann denken, wow, das fühlt sich magisch an, wenn wir in der gleichen Situation das Gleiche denken oder aus dem Nichts irgendein Gedanke auftaucht, den wir vorher nicht hatten. Das kann sehr, sehr magisch sein. Aber ich erwarte nicht, dass mein Partner meine Gedanken lesen kann, sondern wenn mich etwas stört und wenn ich mit etwas unzufrieden bin, dann bin ich alt genug, um ihm zu sagen, hey, mir geht's gerade in der Situation nicht gut, bitte gib mir die Möglichkeit, darüber zu reden. So, und dann gibt's die Situation und dann reden wir drüber und dann ist es auch irgendwann gut. Aber es ist schon irgendwo meine Aufgabe, wenn ich möchte, dass mein Partner etwas anders macht, als er es bisher gemacht hat, dass ich ihm das klar kommuniziere und nicht davon ausgehe, dass er schon wissen muss, was mir gut tut. Und das kann man auf ganz, ganz viele Bereiche beziehen. Also allgemein dieses wortlose Verstehen ist eine wunderschöne Vorstellung und das kann auch mal passieren. Aber das als Grundvoraussetzung zu sehen oder vielleicht sogar als Indikator dafür zu sehen, dass eine Beziehung erfüllt und glücklich ist und dass der Partner der Richtige ist oder nicht, finde ich absolut falsch, weil mein Partner kann nicht wissen, was ich mag und was ich nicht mag oder was ich toleriere und was ich nicht toleriere, wenn ich nicht kommuniziere. So, und ich freue mich sehr für jeden Menschen, der so eine Fügung gefunden hat, wo das immer funktioniert, dass man sich ohne Worte versteht. Ich weiß aber nicht, ich kenne niemanden. So, dafür haben wir Mund, dass wir miteinander sprechen können und über Dinge reden können. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Seelenverwandtschaftsgerede, dass dem ein bisschen der Druck entzogen wird im menschlichen Tun. So, und das Menschliche ist halt, mir gefällt etwas nicht und ich kann einfach darüber sprechen. Und wir finden einen Weg, über auch schwierige Situationen zu kommunizieren. Und meine Erwartung ist gar nicht, dass du mich ohne Worte verstehst. Und genauso, und das ist, glaube ich, auch so der letzte Mythos oder vielleicht auch wieder der vorletzte, ich guck mal, dass wenn etwas kompliziert ist, dass es nicht das Richtige ist. Ich glaube, dass viele Beziehungen gerade zu Beginn, wenn man sich kennenlernt, und mit Beginn meine ich so vielleicht so in den ersten 6 Monaten, dass es da ganz, ganz häufig irgendwie zu Missverständnissen kommen kann. Dass es aber nicht unbedingt bedeutet, dass die Person nicht zu einem passt oder dass es nicht das Richtige ist. Weil ich schon glaube, dass Beziehungen am Ende auch eine Art Arbeit, also nicht Arbeit sind, aber dass man daran arbeiten darf, dass es das Richtige wird und dass wir alle Menschen mit unterschiedlichen Historien sind und uns zu einem gemeinsamen Leben hinarbeiten dürfen, wenn wir das wollen. So, und wenn wir das aber nicht wollen, ist das auch absolut in Ordnung. Und damit bin ich dann auf jeden Fall jetzt beim letzten Punkt, den ich auch schon am Anfang des Podcasts aufgegriffen habe. Single sein muss keine Zwischenstation sein, sondern es gibt auch Menschen, die versuchen das immer wieder. Ne? Die lernen Menschen kennen und sind auch offen dafür und die merken aber, ey, ich will meine Unabhängigkeit und mein freies Leben, ich möchte das gar nicht aufgeben und ich möchte überhaupt nicht in einer Partnerschaft sein. Und die greifen dann nämlich häufig auf diesen Satz zu, oh, es ist zu kompliziert, es ist nicht das Richtige. Das kann in dem Fall sogar stimmen, weil vielleicht möchtest du wirklich keine Beziehung führen und dir reicht es total aus, dass du Freunde hast, dass du vielleicht eine Familie hast, dass du ein soziales Umfeld hast, teilweise gibt es das auch im beruflichen Kontext, die deinen sozialen Bedarf irgendwie stillen. Und das kann auch ausreichen. So, warum denn nicht? Also für mich ist es schwierig, mir das für mich selber vorzustellen, weil für mich das Thema Partnerschaft einfach zu meinem persönlichen Leben dazugehört. Aber das muss nicht für jeden Menschen zählen. Und das muss ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn ich irgendwie Single-Freundinnen habe, dass ich aufhöre, immer zu fragen, und, datest du? Und, hast du schon jemanden kennengelernt? So, warum schon? Vielleicht möchte die Person niemanden kennenlernen. Und das ergibt sich häufig dann im Gespräch. In meinem Freundeskreis ist es jetzt nicht so. Da haben die meisten auch irgendwie einen Beziehungswunsch, aber halt nicht um jeden Preis. Aber es gibt eben auch Menschen, wo das nicht so ist. Und da ist die Frage, und, hast du jetzt schon jemanden gefunden? Kann da ganz schön übergriffig sein, ohne dass man es vielleicht böse meint. Und ich glaube, das liegt dem Gedanken zugrunde, dass Single-Sein für viele Menschen als Zwischenstation gilt. Und ich glaube, gerade in Familien ist das so, ja, wann lernst du denn jemanden kennen? Ja, wann heiratest du denn? Das erlebe ich auch oft. Ja, wann sind denn jetzt Kinder geplant? Warum muss das in meinem Lebensentwurf enthalten sein? Ist mein Lebensentwurf weniger wert, wenn das vielleicht nicht enthalten ist? So, und das sind halt Fragen, die beziehungsweise Mythen, die wir uns gerne ein bisschen kritischer anschauen dürfen. Und gleichzeitig sind natürlich tolle Beziehungen und Beziehungen, die uns zumindest den größten Teil der Zeit erfüllen, unglaublich wertvoll. Das heißt nicht, dass sie immer leicht sind, aber sie sind auch kein Statussymbol. Ein Mensch ist nicht weniger wert, wenn er in keiner Partnerschaft ist, und er ist auch nicht weniger wert, wenn er in einer Partnerschaft ist, nur weil man irgendwie glaubt, dass vielleicht Single sein das Go-To ist. Jeder Mensch hat einen anderen Lebensentwurf. Man sollte diesen Lebensentwurf definitiv tolerieren, sowohl für sich selber auch in Erwägung ziehen. Ist das der Lebensentwurf, den ich mir in den letzten Jahrzehnten vielleicht teilweise ausgemalt habe? Ist das wirklich der Lebensentwurf, den ich führen möchte? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Möchte ich das mal zeitweise austesten? Und wenn ich merke, hey, das fühlt sich für mich richtiger an, dann bleibe ich erstmal auf dem Pfad. Und wenn es sich irgendwann anders ergibt, dann ist es auch in Ordnung. So. Weder das eine noch das andere ist ein Beweis dafür, irgendwie angekommen zu sein. Das darf sich auch ändern. Also auch Menschen, die sagen, ich will jetzt Single sein und das ist mein Status quo, die dürfen ihre Meinung genauso ändern wie Menschen, die vielleicht ihr Leben lang in Beziehungen waren und dann sagen, naja, ich will irgendwie alleine sein. So, das kann das Happy End sein, dass man im jetzigen Moment einfach sagt, so wie es gerade ist, fühle ich mich wohl. Und das ist, finde ich, auch eine der tiefsten Formen von Verbundenheit, nach der sich ja viele Menschen sehen. Also mit sich selbst so verbunden zu sein, um zu sagen, ich achte auf meine Bedürfnisse und diese Bedürfnisse dürfen sich ändern und ich lasse mich da von außen nicht unter Druck setzen. Genau, die wichtigste Frage ist eben nicht, wie finde ich eine Beziehung, sondern vielleicht sogar eher, woran erkenne ich eine gesunde Beziehung, vor allem zu mir selber. Und das wird der Inhalt der nächsten Folge sein, wie wir erkennen, ob eine Beziehung uns wirklich gut tut oder nicht. Ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Ich glaube, das ist die längste Folge in dem Podcast. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Wenn du Gedanken zu der Folge hast oder auch Fragen zu der Folge hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Kommentier auch gerne hier in dem Podcast. Und dann freue ich mich sehr auf die nächste Folge, in der wir über gesunde Beziehungen sprechen und woran man sie eigentlich erkennt. Und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, Abend, Morgen oder wann immer du diese Folge hier hörst. Und bis zum nächsten Mal.